Herzlich willkommen beim Podcast Veränderungsstabil. Diese Woche mit einer wirklich ganz außergewöhnlichen Episode. Und zwar erzählen wir die Geschichte eines Unternehmens, das zumachen musste. Und wir reden mit dem Gründer und Geschäftsführer, der uns erklärt, was da passiert ist. Mal einmal kurz rückwärts gehen. Worum geht es hier? Es gibt einen illustren Markt, der nennt sich E-Commerce. Da geht es darum, dass Leute Sachen im Internet kaufen. Und im E-Commerce gibt es Online-Shops, die müssen gebaut werden und die werden gebaut von E-Commerce-Agenturen. Da gibt es eine E-Commerce-Software, genannt Shopware, die ziemlich groß ist. Wahrscheinlich kann uns der Mio auch gleich erzählen, wie groß, ich weiß es nicht, aber sie haben einen ziemlich großen Marktanteil. Und der Mio hatte eine Agentur, die sogenannten Kellerkinder. Brillantes Ding. Die Idee war, ihr hört schon am Namen, die Kellerkinder, also 100%, wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir Nerds sind, sondern vorwärts gehen. Und das Geschäftsmodell war, wir haben keinen Bock, mit Kunden direkt Kontakt zu haben. Das frisst Nerven und Zeit und Energie und Emotionen, sondern wir arbeiten nur in der zweiten Reihe. Das heißt, eine Agentur, die für andere Agenturen arbeitet. Und wer Agenturen kennt, wissen, die haben immer Peaks, ne? Also Agenturen geht schon hoch und runter. Und wenn es ein Peak, wenn Arbeit da ist, Schweinezyklus, dann würde ich gerne meinen besten Programmierer klonen. Und Mios Idee, so wie ich sie immer verstanden habe, war, ich habe hier einen Keller voller Klons von guten Programmierern. Und die vermiete ich für Geld. Kannst du gleich richtigstellen, was ich hier alles erzähle. So, jetzt ist es so, die Kellerkinder liefen eine ganze Zeit lang ganz gut. Und zwar so gut, dass der gute Mio gesagt hat, ich steige aus. Ich übergebe die Bude einem Geschäftsführer und ich ziehe weiter und mache Beratungs- und Coaching-Business. Und das lief auch eine Zeit lang so. Und genau darüber haben wir vor ein paar Wochen gesprochen und einen Podcast aufgenommen. Das lief auch alles ganz toll. Nur, dass während wir noch am Schneiden von diesem Podcast waren, der Mio folgenden Post auf LinkedIn abgesetzt hat. Die wohl schwerste Entscheidung meines beruflichen Lebens. Die Kellerkinder GmbH wird die Entwicklung aufgeben und sich grundlegend verändern. Eine der wichtigsten Aufgaben jedes Unternehmers ist es, den Markt ständig im Blick zu behalten und das eigene Unternehmen zukunftsorientiert aufzustellen. Dieser Aufgabe sind unser Geschäftsführer Fabian und ich nachgegangen. Wir haben den Markt beobachtet und intensive Gespräche mit 30 plus Agenturen geführt. Und je intensiver wir uns in den letzten Wochen und Monaten mit dem Markt beschäftigt haben, desto mehr haben wir eins gemerkt: Das, was fast 10 Jahre lang unser Geschäftsmodell war und uns sehr erfolgreich gemacht hat, hat keine Zukunft. Die Positionierung als Second-Line-Agentur mit dem Schwerpunkt Backend-Entwicklung funktioniert nicht mehr und diese Erkenntnis ist alles andere als schön und die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wenn man auf die Homepage der Kellerkinder guckt, dann steht da so ein kleiner Rebooting-Balken und ich habe jetzt den Mio hier. Mio, herzlich willkommen. Was passiert?
Ich würde tatsächlich sagen, Business ist passiert, Leben ist passiert. Leben ist immer ein Auf und Ab und letztendlich, was da passiert ist, ist, wie ich es in meinem LinkedIn-Post auch geschrieben habe, unseren Markt gibt es in der Form nicht mehr. Man muss dazu sagen, für viele, die das ganze Agenturbusiness nicht kennen, ist es so, dass in den letzten Jahren man vor allem als Agentur draußen nach Aufträgen mehr oder weniger, man konnte sich die aussuchen. Ja, das heißt, also die Leute standen Schlange vor der Tür und man wollte letztendlich einen Online-Shop haben oder grundsätzlich Digitalleistungen haben. Und die Agenturen konnten sich den Kunden einfach so aussuchen. Und wenn der nicht gepasst hat, dann war das nicht weiter dramatisch, weil dann hat man teilweise auch gar nicht mehr auf Anfragen geantwortet und Co. Das hat sich jetzt durch Ukraine, Politik, wie auch immer, also die Gründe sind ja deutlich komplexer, als jetzt an einer Hand abzuzählen wäre. Letztendlich hat sich der Markt dahingehend verändert, dass Agenturen Vertrieb machen müssen und viele Agenturen haben genau das in den letzten Jahren vernachlässigt. Ich will gar nicht sagen, gar nicht gemacht, aber vernachlässigt.
Aber die Leute kaufen doch immer noch wie bekloppt im Internet.
Die Leute kaufen wie bekloppt im Internet, ja. Allerdings ist es so, dass und es wird jeder, der jetzt gerade über eine große Anschaffung nachdenkt, der hält das Geld auch so ein bisschen zurück und überlegt sich, brauche ich denn wirklich diese Terrassenabdeckung noch? Brauche ich dieses neue Auto noch? Brauche ich irgendwie, muss ich jetzt meine Wohnung umbauen? Muss ich renovieren und Co.? Das sind einfach solche Überlegungen, die hat man im Privaten ja und Unternehmen im Großen haben die ja auch. Das heißt also, muss ich jetzt meinen Online-Shop neu bauen? Brauche ich gerade einen Online-Shop? Soll ich mich vielleicht nicht lieber auf das Stationäre konzentrieren und Co.? Brauche ich neue Digitaldienstleistungen oder muss ich digitalisieren? Das sind alles Dinge, die Unternehmen oder Unternehmer in der Regel sogar wissen, dass sie es tun müssen, aber es gerade hinauszögern, weil sie einfach nicht wissen, kommt denn dieser große Auftrag, der jetzt in der Pipe ist, kommt der denn tatsächlich noch? Wie sieht es aus mit den Energiepreisen? Kann ich mir das überhaupt noch leisten, meine Dienstleistung auf Dauer anzubieten und Co.? Das sind einfach solche Fragen, die natürlich gerade da sind und so wie wir weniger einkaufen im Laden, so kaufen auch Unternehmen weniger ein. Und dementsprechend ist es so, dass man sich als Agentur schwerer tut, Aufträge zu generieren und die Lifetime oder der Zeitraum zwischen ich habe ein Lead, ich habe ein potenziellen Neukunden und ich finde den Abschluss, das sind halt nicht mehr Wochen, sondern das sind Monate.
Also wir haben jetzt im Agenturbusiness einen Sales Cycle, wie man ihn eigentlich kennt. Nicht mehr dieses ganz, das ist nicht dekadent nennen, aber dieses sehr komfortable, ich sitze da und warte, bis einmal einer auf die Info@E-Mail-Adresse, weil er mich gegoogelt hat, ein Projekt schickt.
Fasst es gut zusammen, genau so war es damals und jetzt ist es eben anders. Und letztendlich ist es so, dass wir als Kellerkinder darauf spezialisiert waren, Agenturen in Engpässen zu helfen. Das heißt also, sei es ein Engpass in Form von Personal, so wie du es vorhin gesagt hast, ne? Also Kunde droht mit Auftrag, haben aber nicht genug Entwickler, haben nicht genug Ressourcen, dann hat man auf uns letztendlich zurückgegriffen. Also wir waren auf Shopware spezialisiert, das heißt auf eine Shop-Software. Du hast vorhin gefragt, ja, also Marktführer in Dach. Und letztendlich ist es so, dass wir einerseits da dazu gekommen sind, andererseits aber auch dann, wenn die Agentur einfach nicht in der Lage war, die Sachen umzusetzen. Also gerade sowas wie Anbindung von Warenwirtschaftssystemen, sehr komplexe Lösungen und Co. Da sind wir dazugekommen als Kellerkinder. Wir waren eine reine Entwicklerbude, komplett in Deutschland, also auch nicht irgendwie Offshore, Nearshore oder ähnliches. Und hatten entsprechend auch unsere Preise, weil wir im Premium-Segment uns positioniert hatten und genau, das war letztendlich so. Im Zuge allerdings dessen, dass die Leute immer weniger beauftragt haben, haben die Agenturen natürlich gesagt, okay, wenn jetzt nichts mehr reinkommt, dann müssen wir erstmal schauen, dass unser eigenes Personal in Lohn und Brot steht. Und das Erste, was letztendlich jeder macht, der Geld sparen muss, ist, man guckt halt, wo man Geld sparen kann außerhalb des eigenen Unternehmens oder in Form von Dienstleistungen und Co. Und genau das war letztendlich der Stecker, der uns gezogen wurde. Das hat sich war auch absehbar schon. Letztendlich auch schon in den letzten, sagen wir mal, knapp über einem Jahr haben wir das gemerkt. Wir waren allerdings immer so, dass wir die Welle erst viel später mitbekommen haben. In Teilen hat sich die dann abgeflacht. Mhm. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir die fast gar nicht mehr gespürt haben. Aber in dem speziellen Fall war es jetzt so, dass wir in den letzten Wochen, Monaten letztendlich geschaut haben, wie sieht es denn mit den Agenturen aus? Wir sind immer schwieriger in Gespräche gekommen. Die Gespräche haben sich immer weit hinausgezögert und Co. Termine wurden kurzfristig abgesagt. Also genau das, was viele, die irgendwie im Verkauf sind, kennen. Ja, wir kannten das in der Form nicht, aber es war letztendlich ein Warnsignal. Und genau.
Ihr hattet wie viele Entwickler?
Wir hatten 10 Entwickler.
Okay, und das heißt, aber auch eure Pipeline wurde dann immer leerer?
Genau. Also wir haben auch letztes Jahr jemanden für Sales eingestellt, also im Zuge der Abgabe von mir, der Geschäftsführung an den Fabian, haben wir auch jemanden für Sales eingestellt. Aber auch das letztendlich hat sich nicht etabliert, wenn man so haben will. Ja, jetzt, glaube ich, sind auch da die Gründe sehr divers. Ja, das ist also nicht nur der Markt hat nicht funktioniert, vielleicht hat auch die Person nicht funktioniert oder ähnliches, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Genau, aber auf jeden Fall war es so, dass wir, also Fabian und ich, Anfang Februar uns hingesetzt haben. Ich postuliere ja immer, achte auf deine finanzielle Reichweite, also auf deinen Cash Runway. Wie viel Geld hast du, wenn gar nichts mehr reinkommt, wenn von heute auf morgen kein Kunde mehr bezahlt und Co. Wie sieht es dann aus? Und wir waren an dem Punkt, dass wir bei knapp unter 6 Monaten waren und bei uns 6 Monate so die harte Grenze, die ich mir irgendwann mal gesetzt hatte. Unter anderem deswegen, weil wir alle Mitarbeitenden haben mindestens 3 Monate Kündigungsfrist, in Teilen sogar 6 Monate. Das heißt also, wir mussten praktisch schauen, wie agieren wir jetzt, dass wir am Ende nicht in die Insolvenz schlittern. Weil das war für mich das absolut Wichtigste. Für mich ist Insolvenz nichts Dramatisches, aber es ist etwas, was ich auf jeden Fall vermeiden möchte.
Warum?
Weil das für mich was mit Verantwortung zu tun hat. Also in dem Moment, wenn ich Insolvenz anmelde, ja, dann habe ich 25.000 Euro, für die hafte ich irgendwie oder für die habe ich in der Vergangenheit ja letztendlich, wenn man so haben will, persönlich gehaftet. Die habe ich einmal nicht in die Firma reingesteckt. Aber für mich ist das was, wenn ich für was verantwortlich bin, dann versuche ich es auch zu lösen. So, und zwar so lange, bis ich für mich sagen muss, okay, es geht halt nicht anders. Und deswegen unter anderem auch haben wir ganz die sehr harte Entscheidung für uns gefällt oder letztendlich am Ende des Tages tatsächlich ich als Unternehmer, dass wir mehr oder weniger auf 0 Personal runter reduzieren müssen. Das heißt also, wir haben gemerkt, es kommt nichts, es wird in absehbarer Zeit nichts kommen. Ich bin sehr gut auch befreundet in Teilen mit unseren Kunden, die mir das auch auf der privaten oder auf der persönlichen Ebene sagen und sagen, Mio, dieses Jahr kommt von uns nichts. Und das sind große Agenturen, das sind Hunderttausende an Umsatz, die praktisch wir deswegen nicht bekommen würden. Und ich da letztendlich für mich die Entscheidung fällen musste, die habe ich gemeinsam mit Fabian gefällt, aber am Ende des Tages habe ich sie gefällt als Unternehmer, dass wir zumachen. Ja, das heißt also, wir haben einen Zoom-Call gehabt, in dem wir das gesamte Personal gekündigt haben. Warum Zoom-Call? weil wir komplett remote sind. Das heißt, wir haben kein physisches Büro in dem Sinne, sondern wir sind remote, kennen die Leute auch. Wir haben Bewerbungsgespräche remote geführt, Personalgespräche remote geführt, auch Kündigungsgespräche schon remote geführt und haben letztendlich den Leuten das erklärt, was gerade Sachstand ist. Besonders dramatisch war es letztendlich für 3 Leute in der Probezeit, die 3 Tage später ihren letzten Arbeitstag hatten, nachdem wir ihnen die Kündigung ausgesprochen haben.
Wie haben die reagiert? Also waren die so überrascht wie ich? Ich glaube, der Markt war schon überrascht, oder? Als ihr das, also ich habe die Reaktion auf LinkedIn gesehen und so. Das war schon eine Überraschung, so plötzlich und so.
Also letztendlich, was wir als Kellerkinder haben oder hatten, war, wir hatten eine gewisse Marktmacht, wenn man so haben will. Wir hatten ein gewisses Standing und genau deswegen hat keiner damit gerechnet. Das hat auch ein Raunen durch die Branche nach sich gezogen. Ich habe auch viele Anrufe bekommen von Leuten, die gesagt haben, muss ich mir jetzt Sorgen machen oder ähnliches? Ja, wie geht es mit meinem Business weiter? Und zu der Frage wegen dem Personal, natürlich waren die geschockt, ja, also vor allem, weil wir zwar, und das ist auch ein großes Learning, immer kommuniziert haben, was unser Cash Runway ist. Allerdings haben wir die Leute, weil wir einfach nicht dran gedacht haben, nicht ganz ehrlich, niemals darüber in Kenntnis gesetzt, dass ja auch 3 Monate Kündigungsfrist ist. Ja. Das heißt also, aus 6 Monaten ist sehr, sehr schnell, sind 3 Monate, weil dann kein Auftrag mehr da ist, aber der größte Kostenblock nun mal Personal ist, dass dann wir am Personal auch sparen müssen. Mhm. Jetzt war es so, dass das für alle ein Schock war, besonders wie gesagt für die Leute in der Probezeit, das hat mir auch leid getan, aber wir mussten so handeln. Fabian als Geschäftsführer, gerade dann, wenn wir, gehen wir mal davon aus, wir gehen doch irgendwie in die Insolvenz und der Insolvenzverwalter schaut sich das letzte halbe Jahr an und sieht, dass wir Personal, das wir hätten mehr oder weniger sofort kündigen können, nicht gekündigt haben, dann hätte das auf jeden Fall für ihn auch persönliche Konsequenzen gehabt. Deswegen mussten wir da so handeln. Letztendlich ist eine Sache für mich immer ganz wichtig, nämlich dass ja auch was mit einem macht, wenn man Leute kündigt. Also gerade auch noch so viele Leute kündigt. Ja, also jeder hat schon mal Schluss gemacht, glaube ich. Oder mit ihr immer wurde schon mal Schluss gemacht auf der privaten Ebene. Das ist nicht einfach. Das ist übrigens für beide Seiten nicht einfach. Ja, also auch der Schluss macht, der in Anführungsstrichen Täter, ist ja auch ein Mensch. Genauso wie das in Anführungsstrichen Opfer auch ein Mensch ist. Und dementsprechend hat das natürlich sowohl mit Fabian, aber vor allem auch mit mir natürlich auch was gemacht, dass wir in Teilen diesen... Ja, ich will gar nicht sagen Hass, aber diese Distanz auf einmal. Mhm. Wir hatten eine sehr enge Unternehmenskultur und auf einmal haben sich da praktisch 2 Fronten mehr oder weniger aufgemacht, was ich sogar verstehen kann. Also rein kognitiv verstehe ich das auch alles. Auch psychologisch verstehe ich das. Aber es macht trotzdem was mit einem, wenn auf einmal so praktisch ein Team sich in 2 Lager teilt. Und das war definitiv nicht einfach, um es eher sogar direkt zu sagen, sehr, sehr schwer. Was wir gemacht haben, weil wir das Thema Verantwortung letztendlich an der Stelle auch haben, ist, wir haben mit Agenturen gesprochen, mit Agenturgeschäftsführern gesprochen. Hey, habt ihr Bedarf vielleicht an hochqualifizierten Leuten? Weil wir hatten nur seniorige Leute, also nur hochqualifizierte Leute. Mhm. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir eine Excel-Liste gemacht haben. Die Leute konnten sich eintragen, mit wem wollt ihr, mit welcher Agentur wollt ihr sprechen. Wir haben Intros gemacht und haben letztendlich dazu geführt, dass Stand jetzt, und wir sind jetzt 6 Wochen, 7 Wochen ungefähr nach der Kündigung, bis auf eine Person aus der Entwicklung alle was Neues haben, hat ja auch wieder eine Sache gezeigt, nämlich was unser Standing im Markt auch für das Personal gemacht hat, was es für die Mitarbeitenden gemacht hat, dass sie viel, viel einfacher in was Neues gekommen sind, ganz unabhängig davon, dass Entwickler eh immer gesucht werden. Aber auch der Projektmanager bei uns, der auch mehr oder weniger sofort was Neues hatte. Und das sind so schöne Sachen oder die schönen Momente. Aber natürlich sind da Ängste da, sind Überlegungen da, geht es vielleicht doch anders und Co. Aber am Ende des Tages muss man der traurigen Wahrheit ins Gesicht gucken und sagen, okay, an der Stelle ist ein Teil der eigenen Geschichte, das Kapitel ist jetzt zu.
Das ist so ein bisschen paradox, ne? Ich war auch schon mal in der Situation, also so kurz vor der Insolvenz, wo du dich auch entscheiden musst, nehme ich jetzt die Insolvenz, ne? Zocke ich bis zum letzten Moment und dann ist es Insolvenz, ne? Oder treffe ich eine Entscheidung, solange ich noch eine Entscheidung treffen kann? Und bei mir war das damals auch so, dass die Mitarbeiter nicht verstanden haben, dass ich eine Entscheidung treffe, zu einem Zeitpunkt, wo ich noch genug Geld auf dem Konto habe, um ihnen ihre Probezeit lang Gehalt zu bezahlen. Ne, und haben mir vorgeworfen, dass ich zu früh aufgegeben habe. Hätte ich länger gewartet, hätte ich eigentlich mit ihrer Miete gezockt, weil am Ende, wenn das Geld weg ist, dann ist die Insolvenz da und dann kannst du deine Miete nicht mehr, weil du kriegst keine Kohle mehr von mir.
Absolut. Also das ist eben genau die Sache. Ne? Das heißt also letztendlich für mich ist es wichtig, weil wir haben Familienväter, wir haben Leute, die gerade ein Haus gekauft haben oder gebaut haben und Co., dass wir die nicht in eine Situation bringen. Natürlich, wir haben Insolvenzgeld. Ja, das ist da, aber trotzdem macht es auch was mit einem. Ja? Also auch dieses Thema in Wellen zum Beispiel zu kündigen. Ne? Also wir haben mit Anwälten gesprochen und die Anwälte haben uns die wildesten Sachen vorgeschlagen, was wir jetzt tun könnten, um praktisch Klagen abzuwenden von Mitarbeitenden und Co. Und Also ganz, ganz wilde Sachen. Von Wellenkündigungen, obwohl wir genau wussten, dass wir am Ende alle kündigen müssen und Co. Und der Fabian und ich, wir sind aus diesem Call rausgegangen. Es war ein Teams-Call. Und der Fabian und ich sind aus diesem Call rausgegangen, haben uns angeguckt und gesagt, nee, Ehrlichkeit währt am längsten. Wir gehen einmal durch den Sturm durch und nicht einmal dran vorbei, weil sonst holt er uns irgendwann mal ein. Und wenn es auch nur Karma ist, das uns einholt. Und das ist eben genau die Sache. Also dafür stehe ich auch. Ich bin immer der Meinung, man sollte Verantwortung übernehmen. Man sollte geradlinig da durchgehen, nach den Prinzipien auch handeln, die man sich auch davor einfach gesetzt hat. Das heißt nicht, dass man gänzlich unflexibel sein sollte. Aber sagen wir es mal so, ich habe für mich damals entschieden, wenn irgendwann mal das Pferd tot ist, ist es Pferd tot. Und ich muss es nicht reiten, bis es verwest. Und an der Stelle einfach zu sagen, okay, ich muss einfach ehrlich zu mir sein und sagen, dieses Pferd, Kellerkinder, das funktioniert nicht mehr. Und mir hat einer meiner Coaches mal gesagt, Mio ist ein Cowboy, noch ein Cowboy, wenn das Pferd tot ist. Und ich muss sagen, ich bin immer noch Cowboy, ich bin genauso Unternehmer wie davor. Wenn nicht sogar ein jetzt besserer, weil ich auch noch jetzt mehr weiß, worauf ich achten sollte. Ja, also gerade dann, du hast es vorhin angesprochen, ich bin letztendlich als Mentor für Agenturinhaber auch aktiv. Ich mache das ja bin im Agentursegment seit 15 Jahren. Das heißt, also ich habe auch schon das ein oder andere gesehen, viele Agenturen auch von innen gesehen, durch diese Kellerkinder-Konstellation und kann deswegen inzwischen oder bin froh, dass ich so viel Wissen mir angeeignet habe, dass ich Leuten die Möglichkeit geben kann, bestimmte Fehler nicht zu machen, die ich mal gemacht habe. In bestimmten Situationen auch da zu sein, weil auch das vergessen viele. Ein Unternehmer ist ja, das ist ja kein Eisblock. Der braucht auch Menschen, mit denen er reden kann, auf Augenhöhe reden kann und der ihnen eben auch sagt, hör mal zu, das ist zwar kacke jetzt für deine Mitarbeitenden, das ist auch nicht gut für deine Kunden, das ist nicht gut für die Marke, aber es ist richtig, was du tust. Letztendlich zwischen Pest und Cholera musste man sich entscheiden. Geht man da jetzt weiter und hofft und bangt, dass es irgendwie in 3 Monaten besser ist, um am Ende sich doch vors Personal zu stellen und zu sagen, hey, sorry, wir haben es versucht, aber es geht nicht. Ja, das macht ja auch was mit denen, die wechseln danach den Job. Die wechseln danach in eine andere Firma und haben bei jeder Absage von einem Auftrag, wenn die dann in Teilen Angst haben, dass es sich wiederholt. Ja, das ist so die eine Option. Und die andere Option ist letztendlich, am Ende doch wieder in die Insolvenz zu gehen oder, was heißt wieder, doch in die Insolvenz zu gehen oder die Hoffnung letztendlich zu haben, okay, es funktioniert doch noch irgendwie. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Thema Beziehung. Jeder, der schon mal an einer Beziehung festgehalten hat, bei der er oder sie wusste, das wird auf Dauer nicht funktionieren, war befreit, nachdem es zu Ende war. Man hat gehofft, man hat gebangt und Co. Und genau da helfen Standards und genau da hilft ein Umfeld, das einfach einem ins Gesicht sagt und sagt, hör mal zu, Mio, ich gucke mir alle deine Zahlen an, ich gucke mir die ganzen Fakten an. Es gibt keine andere Option als das, was du hier gerade auch mir hier vorstellst.
Mhm. Jetzt aber nochmal eine kritische Rückfrage. Also du hast die Kellerkinder gegründet, du hast die als Ein-Mann-Unternehmer, Geschäftsführer geführt. Da haben wir das letzte Mal ziemlich ausführlich drüber gesprochen. Auch bis an den Punkt, dass du keine Urlaube mehr, du hast gesagt, irgendwann war es dir peinlich, bei deiner Reiserücktrittsversicherung noch irgendwelche Claims einzureichen, weil du so unabkömmlich in dieser Firma warst, dass du Urlaub auf Urlaub canceln musstest.
Ja.
Jetzt warst du rausgegangen, Ende letzten Jahres, glaube ich, war das dann, also ihr habt auch eine ziemlich lange Übergangsfrist gemacht. Ja. Du warst tatsächlich raus für ein paar Monate.
Ja.
Und jetzt ist das Ding tot. Ist das Zufall von der Zeit her oder hast du am Ende doch das Herz rausgerissen aus dem Ding und das konnte ohne dich nicht laufen?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, hätte ich das während der Corona-Zeit gemacht, wären wir jetzt an dem Punkt nicht.
Was meinst du damit?
Damit meine ich, dass wenn der Markt praktisch nicht so fragil gewesen wäre. Oder
so, jetzt, okay, mhm.
Jetzt können wir ja hingehen, ich sei es fragil, du siehst es als real. Ja, merkt man auch, dass wir aus verschiedenen Branchen kommen. Das heißt also letztendlich, für mich hat sich der Markt verändert. So, während Corona hat sich der Markt positiv für die Agenturen verändert, post-Corona jetzt eher negativ.
Ja, gut, während Corona konnte ein 7-Jähriger mit einem Buckel ein E-Commerce-Business
betreiben. Genau. Also genau so war es. Ja, und dementsprechend hätte ich mich während Corona rausgezogen, glaube ich, wäre das auch nicht das große Thema gewesen. So, was ich letztendlich gemacht habe, sind verschiedene Themen und genau das gebe ich inzwischen auch weiter. Ist so dieses, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, habe ich denn vor einem Jahr, als ich das angefangen habe an den Fabian, also wir haben eine Transition-Zeit von 1,5 Jahren ungefähr gehabt, aber letztendlich so vor einem Jahr war es sehr, 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 sehr konkret, da war ich mehr oder weniger draußen. War das zu schnell? Ja, hätte ich mehr für den Fabian da sein müssen? Auf jeden Fall. Ist es Fabians Schuld? Nein, ist es nicht. Also auch, weil wir haben ja die Zahlen gescreent und so weiter. Ja? Das heißt also letztendlich, das ist es nicht. Ich glaube aber, um da ganz ehrlich zu sein, und es ist auch das erste Mal, dass ich das so in der Form ausspreche, so öffentlich, dass ich glaube, ich stand nicht mehr dahinter. Also für mich waren die Kellerkinder, wir waren halt eine Entwicklerbude. Ja, die Leute und jeder Mitarbeitende, der das jetzt hören wird, der wird jetzt, ich glaube, der kriegt gleich einen knallroten Kopf, weil die Person das natürlich anders sehen. Aber für mich, wir waren halt eine Entwicklerbude. Wir haben das Leben nicht mehr verändert von Leuten. Ja, das war, wir haben einen gewissen Spirit, hatten wir mal. Ja, den haben wir, ich will nicht sagen, wir sind erwachsener geworden. Das klingt so ein bisschen, für mich nicht der richtige Vergleich, aber so ein bisschen langweiliger geworden, um es mal so zu formulieren. Mit Sicherheit auch, deswegen, weil ich mehr und mehr rausgegangen bin, Leute, die mich kennen, Leute, die das hören und mich kennen, sagen, ja, Mio, möglich, weil ich bin ein sehr polarisierender Mensch. Man mag mich oder man hasst mich. Ja? Es gibt also ich kenne wenige Leute, die sagen, ja, der Mio, ist mir egal. Ja, sowas kenne ich eigentlich nicht so. Und genau das, dieses Feuer-Wasser-Himmel-Hölle-Thema, ja, heiß-kalt, das war genau das, was die Kellerkinder rausgemacht hat. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen, auch deswegen, weil ich vielleicht nicht mehr dafür gebrannt habe. Ich habe im Zuge von verschiedenen Fortbildungen, von auch der Reise zu mir selbst gemerkt, dass ich das Leben von anderen verändern kann, indem ich Leute aktiviere, mehr aus sich zu machen. Und genau das mache ich inzwischen mit der Consulting, also mit der Mio Consulting, dass ich Agenturinhaber helfe, mehr aus sich und aus ihrer Agentur zu machen. Das habe ich auch beim Fabian gemacht. Das ist auch zum Beispiel wichtig. Ja, also beim Fabian habe ich das gemacht. Aber wenn so ein bisschen die Seele raus ist, das haben wir so im Dezember, haben wir das sehr intensiv, der Fabian und ich haben uns sehr intensiv mal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, bestimmte Sachen, die sind nicht mehr da. Dinge, die selbstverständlich waren, die für mich selbstverständlich waren, über die ich nicht nachdenken musste, die mich keine Energie gekostet haben. Ich gebe ein Beispiel. Wenn bei einem Ansprechpartner oder bei einer Ansprechpartnerin bei uns, bei den Kellerkindern, Projektmanager, irgendwie Kunde, Salesmensch, Geschäftsführer, wie auch immer, wenn da ein Kind geboren wurde, war es für mich selbstverständlich, dass wir ein Paket rausschicken, und zwar namentlich an das Kind mit Glückwünschen und mit einem Steif oder irgendwie sowas, also mit so einem Plüschchen. Mhm. Das war für mich, hat mich gar keine Energie gekostet. Das heißt also, wenn ich mitbekommen habe, da ist ein Kind geboren, bin ich ins Büro gefahren, also wir haben noch so ein kleines Büro, bin ich ins Büro gefahren, habe da die Sachen gepackt, weggeschickt und fertig. Das ist was, das kannst du zwar verschriftlichen, aber es geht trotzdem irgendwie unter. Und das meine ich. Also das kann ich kann das auch dem Fabian, ich kann das auch niemandem bei uns in der Firma irgendwie zum Vorwurf machen, weil es einfach was ist. Mich kostet es keine Energie und alle anderen kostet es halt viel mehr Energie. Das ist so ein gutes Beispiel dafür. Oder wenn wir einen Vertrag gesigned haben, haben wir ein Paket rausgeschickt mit Tasse und mit Blöcken und mit einer Dankeskarte und Co. Und zwar an alle, die in diesem Pitch, also sowohl auf Agentur als auch auf Kunden, also Merchant-Seite, Shop-Betreiber-Seite dabei, wir haben immer diese Pakete rausgeschickt. Das hat auch noch in Teilen funktioniert, aber nicht mehr so gut, wie es davor funktioniert hat. Das sind so ganz kleine Beispiele, an denen man das festmachen kann.
Ja, es ist quasi, ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist so dieses Kulturstiftende. Ne? Also du hast einen, und das ist, da können wir gleich mal drauf gucken, du hast ja fast ein Generationsübergangsproblem. Du bist ja eigentlich so ein bisschen wie der Senior-Chef, der geht, ne? So, und dann kommen Nachfolger. Ich habe zwei von diesen Dingen von intern als Berater begleitet. Ich habe einige aus der Ferne gesehen. Und du hast dann ganz oft eben, dass dieser scheidende Gründer, auch dieser Übervater, wie auch immer du es nennen willst, der hat halt ganz viel von der Kultur dargestellt. Und da kannst du ganz viel verschriftlichen, aber aus der Energie selbst heraus, ne, also wir schicken ein Paket dahin, das ist was anderes als eine Standard Operating Procedure, die irgendwo auf dem SharePoint liegt, wo drin steht, wenn Kind, dann Paket. Das ist so. Und das ist die große Frage, wie du diese Kultur übergeben kannst oder ob das überhaupt geht.
Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube tatsächlich, es funktioniert in der Form nicht. Es sei denn, du hast jemanden, der sehr, 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 sehr nahe an deiner eigenen persönlichen Kultur ist. Und man muss dazu sagen, der Fabian ist ja sehr nah. Also Leute, die, wenn man uns beide erlebt zusammen, Leute, wir sind teilweise synchron, ja, also was Bewegungen zum Beispiel angeht. Ja, das zeigt ja eine sehr intensive Verbindung auch. Und letztendlich ist es so, dass der Fabian zum Beispiel, was der Fabian gemacht hat, was ich in der Form nicht gemacht habe, ist, der Fabian hat die Leute nach intern enabled. Das heißt also, der Fabian hat sehr darauf geachtet, auf Teammaßnahmen, auf darauf, dass jeder die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und Co. und wie auch immer. Das ist alles cool. Für die einzelnen Leute ist es cool. Was die Kombination von Fabian und mir wäre eine unschlagbare gewesen, weil ich wäre nach draußen genau dieses Sinnstiftende gewesen, so dieses sehr darauf achten, Sales und Marketing und Co. nach außen. Und der Fabian wäre diese Stimme nach innen gewesen. Mhm. Und genau das haben wir nicht hinbekommen. So, und als wir uns dessen bewusst wurden, das war so im Dezember, Ende Dezember, Anfang Januar vielleicht, haben wir sogar darüber gesprochen, wie machen wir jetzt weiter. Das heißt also, ich bin auch operativ wieder mehr reingegangen. Ich habe mehr wieder angefangen, Prozesse anzuschauen. Ich habe mir angefangen, Sales intensiver anzuschauen, wieder mehr mit Kunden zu sprechen und Co. Also genau das, was eben nach dieses Kultur nach außen mehr oder weniger. Mhm. Nur es war halt auf gut Deutsch gesagt zu spät. Mhm. Es war einfach zu spät. So, und das ist halt das, was ich jedem Unternehmer mitgeben kann. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, sind es zwei Themen. Erstens, guck in den Spiegel und überleg dir, ob du diese Firma wirklich noch haben willst. So, oder verkauf sie, lass ein Management-Buyout machen oder wie auch immer. So, wenn es noch irgendwie geht oder wenn es überhaupt dein Interesse ist.
Du hast bestimmt Angebote ausgeschlagen, sie zu verkaufen, oder?
Ich habe Angebote ausgeschlagen, ja.
Ärgerst du dich heute drüber?
Nein.
Okay.
Nee, weil ich spiele immer mit den Karten, die mir gegeben werden. Ja. Aber dazu kann ich gleich noch was sagen. Okay. So, und das zweite wichtige Thema ist, ich habe das ja mittendrin auch gespürt. Ich habe gespürt, dass so ein bisschen Kultur ist slipping away, ja, so nach außen. Ja. Das heißt, die Kellerkinder sind nicht mehr so präsent und vieles, was uns ausgemacht hat, spüren die Leute nicht, dass es nicht mehr da war. Die Leute spüren es weniger nach außen. Ja, wir waren viel mit uns beschäftigt. Und ich habe es gespürt, aber ich habe es mir nicht erlaubt, einzugreifen. Ja, das heißt also, das Wichtigste als Unternehmer, wenn man sich operativ rauszieht, ist, ganz klar zu sagen, hör mal zu, das ist meine Company, ich werde mich auch wieder einmischen. So, in Retrospektive, und das habe ich mit Fabian auch besprochen. Und es war ganz witzig, weil der Fabian gesagt hat, Mio, ich hätte mir sogar gewünscht, dass du dich einmischst. Mhm. Ja, also auch da, Glaubenssatz dahinter, ja, man darf sich nicht einmischen, das kommt nicht gut oder wie auch immer. Das auf jeden Fall. Zu dem Thema der Karten auf der Hand, weil du gerade gefragt hast, ob ich es bereue, dass ich es damals auch, ich bereue grundsätzlich gar nichts, was ich gemacht habe. Also wenn ich nicht wissentlich einen Fehler begehe, dann bereue ich es nicht. Ja? Also das heißt auch heute, 5, 6 Wochen später, würde ich mit dem Wissen von heute die Leute anders abholen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde anders mit denen reden. Ich würde vielleicht sogar Einzelgespräche führen.
Also würdest du die Kündigung und die Situation und die Kündigung anders?
Genau, also kündigen würde ich immer noch. Es gab keine andere Option. Ne? So, ja, wenn ich jetzt mit dem Wissen von heute 2 Jahre zurückgehen würde, dann vielleicht noch was anderes. Aber kann ich ja nicht. Ich bin kein Zeitreisender. Ja? Aber, zumindest nicht, weiß ich es nicht. Aber ich spiele mit den Karten, die mir gegeben sind. Das heißt also, ich bereue nichts, was ich gemacht habe, sondern eher, ich gucke und was lerne ich aus dieser Situation? Was kann ich mitnehmen und was kann ich auch in Teilen, wenn ich gefragt werde, anderen mitgeben damit. Das heißt also, ich bin keiner, der ohne Auftrag oder ohne expliziten Wunsch Leute belehrt. Das mache ich nicht. Ja, das ist, weil dann nehme ich ihnen ja auch eine Wachstumsmöglichkeit. Mhm. Ja, das andere ist, wenn ich die Frage stelle, kann ich dir mal Feedback geben dazu? Und die Person sagt, ja, dann habe ich einen Auftrag. Ja, die Person kann aber auch sagen, nein. Aber ich würde zum Beispiel niemals, wenn ich irgendwie auf LinkedIn was von dir zum Beispiel sehe, was mir nicht gefällt, dich anschreiben und sagen, hey, das, was du da machst, ist übrigens doof. Das würde ich nicht tun, weil wir A, nicht die besten Freunde sind. Mit meinem besten Freund würde ich es vielleicht nochmal anders machen. Da hast du den impliziten Auftrag, ja. Aber who am I to judge? Wer bin ich denn, dass ich darüber urteile, ob das, was du da gerade tust, richtig ist oder nicht? Ja? Also ich weiß es nicht. Ich kenne ja die ganzen Hintergründe nicht. Vielleicht ist es sogar gewollt so, dass du das so machst, um zu polarisieren zum Beispiel. Und deswegen, also ich spiele mit den Karten, die mir gegeben sind. Das mag kalt wirken auf den einen oder anderen, aber es ist halt, ich bin halt, wie ich bin.
Jetzt frage ich mich den Rest des Tages, welchen Post du meinst. Aber ich habe noch eine andere Frage, weil du gerade in diese Richtung gegangen bist. Ich habe in diesem Podcast zum Thema Veränderungsstabilität reden wir immer mal wieder über New Work. Und das ist eine ganz glibberige Bubble, aber da steckt viel von dem drin, was ihr früher schon wart. Ich weiß jetzt noch, als ich das erste Mal über die Kellerkinder gelesen habe, war dann, und das war halt, wir reden von 2016, 17 oder sowas, habe ich euch kennengelernt. Und damals schon hieß es, wir sind remote first und egal wo in Deutschland du lebst, wir zahlen Düsseldorfer Gehälter. Ja. Und das war damals ein bisschen edgy, so.
So wie ich halt bin.
Genau. So. Und wo ich hin will, ist dieses New Work-Ding, alles, was du sagst, ne, Leute nach innen enablen, ne, viel gut, ja. Krimskrams und so weiter, ne, wo du sagst, da war der Fabian stark. Also um es sehr deutlich zu sagen, was ich hier immer mehr sehe in dem Podcast, ist die Aussage, wer sich zu viel damit beschäftigt, vergisst das Geld verdienen. Um es jetzt mal ganz platt zu sagen, dieses nach außen hin. Wenn ich mich zu sehr mit mir selbst beschäftige, wenn ich mehr damit beschäftigt bin, wie organisieren wir hier unsere Vacations und wie kriegen wir das hin und hier noch einen Mental Health Coach obendrauf. Das ist irgendwie cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du kannst die Energie, ich mag dieses Entweder-Oder eigentlich gar nicht, aber ich habe die Julie Jankowski, die Grande Dame des New Work, ich weiß nicht, ob du sie kennst, hat den Good Work Podcast. hat selbst so einen Podcast mit hunderten von Interviewpartnern zum Thema Good Work und da geht es um Achtsamkeit und um Schlag mich tot. Und ja. Die war hier neulich in meinem Podcast und sagt, eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Wir sind hier immer noch zur gemeinsamen Wertschöpfung verabredet.
Ja, ich wollte tatsächlich was Ähnliches gerade. Also letztendlich, was ganz viele machen, und das ist so der aktuelle Trend überhaupt. Also ich bin ein sehr dominanter Mensch, heißt nicht, ich bin kein Menschenhasser oder Ähnliches, aber ich bin ein sehr dominanter Mensch und ich bin sehr klar und ich habe auch sehr klare Prinzipien und Co. So, und eines der Sachen ist, ich sage, wenn du bei mir arbeitest, wenn du mit mir arbeitest, dann haben wir ein Tauschgeschäft. Du tauschst deine Zeit und ich gebe dir dafür Geld. Ich gebe dir vielleicht auch nochmal Enablement und so weiter, aber am Ende des Tages, wenn du nicht mehr arbeitest, weil, oder du mir deine Zeit zwar gibst, aber die ist weniger wert, ja, weil du rumpimmelst oder Ähnliches, ja, dann muss ich am Ende sagen, ja gut, aber es ist ein Tauschgeschäft. So. Und deswegen sage ich, durch Nähe kommt Leistung. Ja. Das heißt also, die sagen, wenn ich mich total gut mit meinen Leuten verstehe und wenn das alles so wie so eine Familie ist, da kriege ich sowieso das Kotzen, wenn die Leute sagen, wir sind als Firma eine Familie. Ja, das ist größte Bullshit überhaupt, aber das ist ein anderes Thema. So, aber auf jeden Fall ist es so, dass die Leute sagen, ja, der braucht einfach noch ein bisschen mehr Betreuung. Der braucht einfach, den muss man ein bisschen in den Arm nehmen oder sie und dann, ja, hat halt einen Downer, so, ja, solche Themen. Und ich sage, das ist genau falsch. So, und zwar deswegen, weil ich sage, nicht durch Nähe kommt Leistung, sondern durch Leistung kommt die Nähe. Ja, das heißt also, ich beschäftige mich am meisten mit den Leuten, die am meisten leisten. Das muss ja nicht leisten in Form von, hör mir zu, du bist ja der krasseste Entwickler oder der am meisten hier Geld reinbringt oder was weiß ich was, sondern der am meisten Wert schafft für das Unternehmen. Und das Wertschaffen könnte zum Beispiel auch jemand sein, der zum Beispiel andere Leute enabled. Ja? Also da voller Energie in Themen reingeht und so weiter und so weiter. Das ist ja genauso wertvoll. Na? So. Und das ist ein ganz großes Thema. Das heißt also, da bin ich mir relativ sicher, wenn ich dazu mal einen LinkedIn-Post machen würde, würde ich viel Hate bekommen, weil das genau nicht zum Zeitgeist passt.
Das glaube ich nicht. Mach den mal. Ich glaube, der...
Wir werden, ich mache einen und dann werden wir mal gucken. Aber Fakt ist,
der geht.
Ja. Ich bin einfach der festen Überzeugung, dass so dieses, wir haben uns alle lieb und wir sind alle eine Familie und wie auch immer und keine Ahnung was, dass das dazu führt, dass eben die Wertschöpfung nicht mehr in der Form da ist, die am Ende Geld bringt. So, das heißt, also, wir sterben am Ende in Schönheit und in dem, dass wir uns alle wohlfühlen. Aber von wir fühlen uns alle wohl und ist alles toll, kann halt keiner eine Miete bezahlen oder ein Haus bezahlen oder in Urlaub fliegen oder Ähnliches. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind in einem kapitalistischen System und dieses kapitalistische System funktioniert einfach so.
Ich bin absolut überzeugt davon, dass der Post steil geht, weil ich glaube, dass, und natürlich gerade bei Führungskräften, bei Unternehmerinnen und so weiter, denen hängt es genauso zum Hals raus. Und zwar, und denen hängt auch zum Hals raus, denn, ja, bist du gegen Achtsamkeit? Bist du gegen Work? Nein, bin ich nicht. Nee, alles cool. Aber wir müssen erstmal Geld verdienen und dann können wir uns mit dem Geld einen Yoga-Trainer mieten. Nicht umgekehrt.
Also es gibt tatsächlich, ich habe ein Buch kürzlich gelesen von Veit Lindau. Und da letztendlich sagt der, dass Extreme ja nie gut sind. Ja? Also politische Extreme, dann ist es nie gut, wenn du nur arbeitest oder wenn du nur auf deine Familie hast. Also ganz klassisches Ding ist, nehmen wir mal nicht das Paradebeispiel Frau, sondern wir nehmen mal einen Mann, der zu Hause bleibt und sich nur noch ums Kind kümmert und voll drin aufgeht und alles nur macht und was weiß ich was. Und so, und dann sind nach 18 Jahren die Kinder draußen. So, und was hat er dann? Dann hat er nichts. Ja, dann hat er nichts. Dann ist er wie tot. Ja, weil er in einem Extrem gelebt hat. So genau das Gleiche ist, wenn ich nur arbeite und nur, sagen wir mal, nur auf Kundennutzen achte, dann verliere ich so ein bisschen dieses Kulturthema nach innen, weil der Mensch ist dann nichts mehr wert und was weiß ich was. Wenn ich aber nur auf den Menschen gucke, na, dann führt es halt dazu, dass ich halt diese Wertschöpfungsthematik, weil dann habe ich zu viel Mitgefühl. Ja? Das heißt, also, dann gehe ich halt hin und sage, ja, das tut mir halt voll leid, dass du halt seit 12 Wochen einen Downer hast und seit 12 Wochen nicht richtig aufstehen kannst und wie auch immer und keine Ahnung was. Und ich bin inzwischen so, dass ich halt sage, hör mal zu, ich biete dir ein Angebot an, nämlich das Angebot, dass du jetzt deinen Urlaub nimmst für 2 Wochen, für 3 Wochen, wie auch immer, um einfach mal dich zu resetten, um mal runterzukommen. Hol dir Hilfe, ja, ich bin kein Psychologe, hol dir Hilfe von einem Psychologen, rede mit der Telefonseelsorge, hol dir Hilfe, geh zur Kirche, wenn das eher dein Thema ist. Aber ich bin nicht dafür da, nur für dich da zu sein. Das geht nicht. Das ist für mich der größte Bullshit überhaupt. Sondern ich sage dann, und nehmen wir mal das Beispiel, und ich hatte dieses Beispiel, dass die Person gesagt hat, nee, kann ich nicht. Ich kann nicht 3 Wochen jetzt weggehen. Und was bringt es denn? Und keine Ahnung was. Da habe ich dann gesagt, hör mal zu, aber dann musst du auch mit der Konsequenz leben, dass du in absehbarer Zeit von mir die Kündigung bekommst. Weil dann heißt das ja, dass du ja in der Opferrolle bleiben willst, weil sonst würdest du ja jetzt dir Hilfe holen. Vielleicht ist der Hebel noch nicht groß genug. Ja, das mag sein, aber dann habe ich den gerade nicht. Und das ist ein Demutsthema, dann auch zu sich zu sagen, um mit sich selbst auch in Einklang zu sein, zu sagen, okay, dann habe ich gerade diesen Hebel nicht, dann kann ich ihn nicht finden, aber ich werde mich nicht aufreiben, um ihn bei dir zu suchen. Mhm. Das ist eben genau das Thema. Das heißt also auch das Meditationsthema und Co. und was weiß ich was. Ich meditiere auch. So. Aber meiner Meinung nach sind die, die am meisten drüber reden, die, die am wenigsten das sogar praktizieren oder sich darin sogar verlieren, weil sie dann sagen, komm, lass uns doch gemeinsam mal hier meditieren. Lass uns doch gemeinsam, keine Ahnung, irgendwie was erleben oder was weiß ich was. Dann sage ich so, ja, können wir gern machen, aber Herrgott noch einmal, das ist halt immer noch Business.
Ich habe das mal erlebt in dem Social-Startup-Bereich. Da war so ein Social-E-Commerce-Laden, den ich beraten habe. Die sind dann auch in die Insolvenz gegangen. Und die sind so oft in die Insolvenz gegangen, dass sie irgendwann ihren Firmennamen durchnummeriert haben. Ne? Und das war mit dem
cool.
Mal wieder online gegangen, einmal hochgezählt hinten. Und da haben wir beraten, ging es um Vertrieb und auch um E-Commerce-Strategie und haben Konzepte ausgearbeitet. So prima, so wer setzt uns jetzt um? Die Kollegin, oh nee, das ist schwierig, auch schwierig. Und dann stellte sich heraus, das war so ein Team aus 10 Leuten und niemand konnte arbeiten. Also das war so ein, die Geschäftsführer, weißt du, was ich meine? Das waren so gute Menschen, auch, ich meine, das ist null sarkastisch. Aber die haben dann nur so soziale Fälle quasi.
Ja, das
ist interessant. Genau, was du sagst. Ich habe mir das dann auch angeguckt. Das ist ja super toll. Aber im Grunde genommen schützt ihr die ja vor ihrer eigenen Entwicklung. Weil ihr gebt denen ein
Gehalt. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Also ich finde es immer ganz, geil, wenn praktisch, also die Geschichte, ohne dass ich die kenne, meine Interpretation wäre, die sind einfach konfliktavers. Klar. Ja, das heißt, wir haben Probleme, in Konflikte zu gehen, diese Chefs, und das führt dazu, dass wir praktisch die Leute machen lassen. So. Und aber genau das ist ja, also in Konflikten entsteht ja Energie. So, das heißt also, die meisten verstehen bei Konflikt etwas mit, also nehmen es zu persönlich. Ja? Das heißt also, nehmen wir mal diesen LinkedIn-Post nochmal. Übrigens, den gibt es nicht, aber nehmen wir den mal. Diesen LinkedIn-Post, den ich nicht geil finde von dir. Und ich sag dir das, weil du mich fragst und sagst, hey Mio, mein LinkedIn, hast du Feedback für mich oder was weiß ich was? Und ich dann sage, Holger, das machst du mega, dieser eine LinkedIn-Post, den fand ich, da habe ich dich nicht gespürt. So, das fand ich nicht geil. Ne? So, dann verstehen viele ein, er findet mich nicht geil, er mag mich nicht, er lehnt mich ab und was weiß ich was. Aber da ging es mir nur um diesen LinkedIn-Post. Ja. Genau das zu verstehen, also ich bin da auch ganz ehrlich, ich war da auch so. Ja, ich bin viel nicht in Konflikte gegangen, gerade dann, je näher ich mit Menschen war, umso weniger bin ich in Konflikte gegangen, weil ich ja Angst hatte, dass ich halt verliere. Aber ich habe gelernt, und da fängt man bei sich selbst an, erstmal zu sagen, naja, wenn ich jemanden kritisiere, kritisiere ich seine Handlung oder kritisiere ich ihn als Menschen? Ja? Und in dem Moment, wenn man da den Schalter mal umlegt, merkt man auch, dass, und der Fabian hat es mal schön zu den Leuten gesagt, Leute, wenn ihr hier die Themen nicht anspricht, die euch auffallen, dann betrügt ihr das Unternehmen um Wachstumsmöglichkeiten. Und zwar jede, also sowohl als Unternehmen als auch jeder Einzelne. Und genau so ist es. Ja, das heißt also, bewusst in Konflikte zu gehen, zu sagen, hey, das gefällt mir gerade nicht, weil auch in einen Konflikt zu gehen bedeutet ja auch zum Beispiel eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, ich mache das nicht. Kannst du mal A, B, C, D, E, F, G machen? Nein, kann ich nicht. Ich bin voll und was weiß ich, was, weil genau das führt am Ende jetzt zu Burnout. So, und dann sind wir in einer Spirale drin, weil dann heißt es ja, oh, der hat halt Burnout, wir müssen uns halt um den kümmern und was weiß ich was und bla und das und das. Und das ist halt für mich, also.
Ja, das ist im Coaching, aber ganz oft im Coaching die Leute, die dann sagen, wie komme ich aus diesem Hamsterrad raus, ich will Dinge machen und so weiter. Und am Ende, ne, da kannst du ganz viel GTD machen und sonst was, am Ende musst du früher Nein sagen. Das ist die einzige Antwort, die ich dir geben kann. Sag früher Nein. Und ne, der Podcast heißt Veränderungsstabil. Es gibt dieses Modell. Die erste Dimension des Modells ist Konfliktfähigkeit. Unternehmen, die konfliktfähig sind. Ich habe gerade einen Artikel in der Mache, basierend auf diesen zwei Finnen, die den Niedergang von Nokia untersucht haben. Und die haben, warum ist Nokia pleite gegangen? Weil sie keine Smartphones gebaut haben. Wie konnte Nokia so dumm sein, keine Smartphones zu bauen? Der Effekt heißt MUM, M-U-M, Minimizing Unpleasant Messages. Die Belegschaft wusste, dass sie hinterher sind, haben sich aber nicht getraut, das ihrem mittleren Management zu sagen. Das mittlere Management hatte noch so halb einen Eindruck, aber wurden geköpft, wenn sie zum Top-Management gegangen wären und hätten gesagt, Alter, wir verlieren gerade richtig gegen die anderen. Und das Top-Management war völlig überrascht, wie schlecht sie dastanden, als es zu spät war.
Ja.
Keine Konfliktstabilität. Wir gehen mal Richtung Landebahn, Mio. Was hast du aus dem letzten Jahr mit den Kellerkindern für dich, für dein Beraten von Agenturen gelernt? Was nimmst du mit? Was machst du beim nächsten Mal anders?
Also zunächst mal, ich glaube nicht, dass ich nochmal eine Digitalagentur gründe, aber das ist eher ein persönliches Thema, als dass ich nicht daran glauben würde. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe aus dem letzten Jahr ist, ich habe diverse Zahlen, Daten, Fakten, Umgangsformen, Tools und Co., die ich mit dem Fabian natürlich auch entwickelt habe, die wir entwickeln mussten, weil ich aus dem Tagesgeschäft draußen war. Die habe ich inzwischen in der Schublade und gebe die an meine Coaches weiter zum Beispiel. Ja, das ist so das eine. Das andere ist, ein anderes Learning von mir ist, wir gucken sehr intensiv inzwischen, wenn man mit mir arbeitet, auch ich, auch in meiner eigenen Firma, ich gucke sehr darauf, was kommt gerade an Pipe-Sachen rein. Das heißt also, wie füllt sich die Pipeline auch? Wie viele werden abgesagt? Wie viele werden zugesagt? Wie viele sagen von sich aus ab und Co.? Das ist so die eine Dimension. Die andere ist immer noch das Thema Finanzen. Ja, das dritte, und das ist, was ich inzwischen auch mache, ist so dieses Thema Zufriedenheit im Unternehmen. Und eine der Fragen, die ich dann immer mal wieder auch gestellt werden oder die ich meinen Coaches sage, dass sie sie immer wieder stellen sollen, ist, kenne ich als Mitarbeitende die Ziele des Unternehmens und welchen Einfluss kann ich darauf nehmen? Also nicht auf die Ziele, sondern auf die Zielerreichung. Weil das ganz oft, und das ist bei den Kellerkindern einfach aufgefallen, die Leute kannten gar keine Ziele. Ja, die wussten, also in Teilen wussten wir es ja selbst nicht. Ja, das heißt also, ich setze mich inzwischen immer hin und ich lebe in, Softwareentwickler, wenn es kennt, ich lebe in Sprints. Ja, das heißt also, ich habe immer 4-Wochen-Sprints, in denen ich lebe, in denen ich mir immer eine Zielsetzung mache für die nächsten 4 Wochen und auch konsequent, wo wir beim Thema Konfliktfähigkeit sind, auch konsequent sage, nein, 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 wenn mir andere Optionen gegeben werden. Einfach, weil ich sage, hey, nee, passt gerade nicht. Das ist sowas, was ich auf jeden Fall. Und wirklich das Allerwichtigste, und das ist das, was ich allen Unternehmern, aber auch allen Mitarbeitenden mitgebe, ist so dieses, mach das, was du wirklich machen willst, wenn du nach dein Herz schreit und nicht das, was du denkst, was sich gehört oder was du machen solltest oder ähnliches, sondern das, was wo du merkst, oh, dafür würde ich morgens jeden Tag aufstehen und zwar ohne Probleme. Und wenn sich das immer verändert, dann lass es sich verändern, aber halt nicht daran fest, weil die Kellerkinder damals waren genau das. Ich bin morgens aufgestanden und ich fand es geil, was wir machen. Irgendwann mal hat sich es aber verändert, weil ich mich verändert habe. Und das, naja, hat am Ende des Tages mich tatsächlich die Firma gekostet. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich habe mich aber auch befreit gefühlt, als es mal raus war. Das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen, auch wenn es für den einen oder anderen bitter sein wird, aber für mich hat es sich angefühlt wie eine Befreiung.
Das lassen wir so stehen. Mio, ich danke dir.
Vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal.